Wir sehen auch, dass wir sehr engagierte junge Menschen dabei haben, die von Anfang an wissen, dass sie mehr wollen als die reine Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern dass sie ganz klar einfach auch Verantwortung übernehmen möchten oder beides.
Bürokratie ist einfach ein komplexes Phänomen. Und wenn ich als Unternehmer sage, ich möchte 10% weniger Kosten haben, dann weiß ich gleich, über was ich spreche. Wenn wir sagen, wir wollen 10% weniger Bürokratie, ist es deutlich schwieriger, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln.
Hallo und herzlich willkommen zu L-Business, Ludwigsburger Wirtschaft im Fokus. Wir grüßen heute ganz herzlich hier aus der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen. Und ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen, glaube ich, so ein leicht mulmiges Gefühl, heute herzukommen. Vielleicht hat es mich irgendwie getriggert aus meiner Zeit, als ich bis vor 10 Jahren drüben an der PH auf demselben Campus hier immatrikuliert war. Und vielleicht hat es diese Prüfungssituations-Vibe ausgelöst. Das weiß ich nicht. Sie jedenfalls geben mir den nicht. Und ich freue mich, dass ich Sie beide heute hier begrüßen darf. Oder umgekehrt, wie man es nimmt, denn wir sind ja bei Ihnen zu Gast. Zum einen Frau Dr. Iris Rauskaller, Direktorin hier der Hochschule, seit nun 3 Jahren. Und zuvor waren Sie unter anderem die Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Forschung der Republik Österreich für ein halbes Jahr 2019 bis 20 und davor und danach auch wieder jahrelang eine hohe Ministerialbeamtin. Jetzt sind Sie hier. Und ich begrüße auch ganz herzlich den Herrn Professor Dr. Frank Kupferschmidt. Er ist ebenso wie Sie auch promovierter Wirtschaftswissenschaftler. Unter anderem hat sie ihre berufliche Tätigkeit schon ins Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg verschlagen und sind jetzt hier seit nunmehr 10 Jahren als Professor für allgemeine Wirtschaftslehre und öffentliche Betriebswirtschaftslehre. Herzlich willkommen. Frau Rauskaller, wie würden Sie denn die Rolle und die Ausrichtung der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen beschreiben?
Ja, zunächst mal freuen wir uns natürlich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. In Ihrer Anmoderation ist jetzt auch mir ganz mulmig geworden, weil tatsächlich einige unserer Studierenden derzeit Laufbahnprüfungen schreiben und da kommt man auch gleich zur Ausrichtung unserer Hochschule. Wir bilden in insgesamt 5 Bachelorstudiengängen für sogenannte Laufbahnen aus. Also wir bilden künftige Beamtinnen und Beamte aus, die eine ganz klare Qualifikation für ihren künftigen Job mitbringen müssen, der hier bei uns, wie gesagt, ausgebildet wird. Und zwar sind es Studiengänge sowohl für den kommunalen Innendienst als auch für die Steuerverwaltung bzw. für die Finanzverwaltung dieses Landes, als auch für Sozialversicherungswesen, also konkret Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg. Was verbindet diese Studiengänge? Es sind allesamt Beamtenanwärterinnen und Anwärter. Das heißt, sie brauchen auch, wenn sie bei uns an der Hochschule studieren, gleichzeitig ein Ausbildungsverhältnis bzw. eine Ausbildungsbehörde und sind dort im Beamtenanwärterstatus. Also wir sind dual organisiert, aber mit der ganz klaren Ausrichtung auf diese 5 konkreten Laufbahnen hinauszubilden.
Das heißt aber von Anfang an, also sobald Sie hier anfangen zu studieren, sind Sie Beamtinnen und Beamte auf Widerruf und beziehen auch dementsprechend Gehalt direkt.
Beziehen auch Gehalt, haben aber auch Anwesenheitsverpflichtung. Mhm. Also das sind immer 2 Seiten einer Medaille und das ist insofern natürlich bis zu einem gewissen Grad attraktiv, weil man frühzeitig bereits Sicherheit hat, finanzielle Sicherheit, aber auch Sicherheit, wie dann der künftige Job aussehen wird, weil ja, wie gesagt, also die Studienverläufe sind dann jeweils etwas unterschiedlich gestrickt, aber die Studierenden haben sehr früh Sicherheit, wie ihr künftiges Arbeitsfeld sich gestalten wird, werden aber grundsätzlich generalistisch ausgebildet, also vor allem im Bereich Public Management, digitales Verwaltungsmanagement, wo wir für den kommunalen Innendienst ausbilden, werden die Studierenden so generalistisch ausgebildet, dass sie später das vollständige Spektrum der Kommune für sich abbilden könnten und sich auch in jegliche Richtung entwickeln können. Das ist, denke ich, ein sehr, sehr großer Vorteil, also sehr früh Sicherheit zu haben, auch finanzielle Sicherheit zu haben, aber sich dennoch ziemlich frei entfalten zu können. Mhm. Das hat nicht jeder Studiengang zu bieten.
Absolut. Wie sich das im Einzelnen ausgestaltet, werden wir sicherlich später noch drauf kommen. Herr Kupferschmidt, wollt Sie mit reinholen ins Gespräch mit der Frage, wie sieht denn die aktuelle Beschäftigungssituation aus in den kommunalen Verwaltungen? Jetzt und vielleicht auch mit einem kleinen Blick in die Zukunft in den nächsten 5 bis 10 Jahren, weil da werden wir doch sicher wie in vielen anderen Branchen auch einen Generationenwechsel haben.
Also erstmal herzlichen Dank, dass ich heute auch Teil des Podcasts sein darf. Ich habe mir auch schon viele Folgen angehört und man lernt sehr viel über die Region Ludwigsburg dazu in den Podcasts. Und was die Beschäftigungssituation betrifft, unsere Studierenden jetzt gerade in dem Bereich, in dem ich lehre, das ist die Kommunalverwaltung, ist die also wirklich ausgesprochen gut. Die meisten Studierenden haben eigentlich schon vor Abschluss ihres Studiums den Job in der Tasche. Viele unserer Studierenden lernen während der praktischen Ausbildung ihren möglichen Arbeitgeber kennen und wir haben so Daten, ja, die das ungefähr umschreiben können, aber also fast 9 von 10 haben eigentlich dann einen festen Beamtenjob in der Tasche, bevor sie dann so 4 Wochen vorher ins Berufsleben einsteigen. Mhm.
Und die werden auch gebraucht, weil wir aktuell und oder in Zukunft auch vermehrt welche brauchen? Oder wie sieht's da Stand jetzt
also
aus?
Also natürlich, der öffentliche Sektor ist ist ohnehin personalintensiv. Wir haben aufgrund des demografischen Wandels da auch einen sehr, sehr hohen Bedarf, auch weiterhin. Wir empfangen hier auch solche Signale, dass der Aufwuchs, Frau Skatz ja schon angesprochen, ja, im Studiengang Public Management zum Beispiel, das dokumentiert, dass der Bedarf weiterhin da ist. Mhm. Wir erhalten ja 100 neue Studienplätze in den nächsten Jahren. Korrigieren Sie mich, wenn ich das nicht so ganz korrekt ausdrücke. Aber wir haben ja auch einen Aufwuchs in Studierendenzahlen, die das ja auch dokumentiert, dass in der Kommunalverwaltung weiterhin Bedarf da ist. Mhm.
Das heißt, Frau Roskela, die Plätze, die ausgeschrieben sind, sind auch alle in Anspruch genommen. Also Es ist jetzt nicht so, dass es freie Studienplätze hier gäbe.
Nein, also wir hatten während Corona Schwierigkeiten, so wie die meisten Hochschulen, da sind uns die Studierendenkohorten abhanden gekommen. Niemand weiß ganz genau wohin, aber wahrscheinlich hat es dann einfach gereicht für die jungen Leute aufgrund der Bedingungen, die eben vorgeherrscht haben. Mittlerweile haben wir uns davon vollständig erholt und haben steigende Studierendenzahlen und man muss dazu sagen, dass wir insgesamt, also in den letzten 10 Jahren sehr, sehr stabile Belegungszahlen haben, dass wir überbucht sind und diese Überbuchung auch natürlich etwas aussagt über die Qualität dann des Studiums, also auch über die Abschlussquoten, die gerade auch im Bereich des Public Management hervorragend sind.
Ja. Mhm. Sie wurden 2021 gewählt für 6 Jahre, seit 1.6.22 sind Sie im Dienst, das heißt jetzt Mitte 25 ist eigentlich genau Halbzeit. Wie sieht Ihre vorläufige Zwischenbilanz oder das vorläufige Fazit aus über die letzten 3 Jahre? Was ist hier Neues passiert?
Ich habe das Amt angetreten in Zeiten, als sich die Hochschule oder insgesamt das Gemeinwohl von der Corona-Pandemie erholt hat. Und seitdem ist wirklich festzustellen, dass die Hochschule sehr, sehr dynamisch unterwegs ist, sowohl was das studentische Engagement betrifft, das ist sehr, sehr wichtig für unser aktives Leben am Campus, dass sich natürlich auch die Studierenden einbringen, die Hochschule so gestalten, wie sie es gerne haben möchten, aber auch die Hochschule selbst, die Professorinnen und Professoren haben in den 3 Jahren, wo ich hier bin, sehr gute Formate unter dem Stichwort Ludwigsburger Gespräche entwickelt, die sehr hohen Anklang nicht nur hier in der Region Ludwigsburg finden, sondern darüber hinaus. Wir haben ja den Ausbildungsauftrag für das gesamte Land Baden-Württemberg, also hier anzusprechen, konkret die Ludwigsburger Digitalisierungsgespräche zum Beispiel oder auch der Studiengang Digitales Verwaltungsmanagement, der während Corona aktiv wurde, der sich jetzt in der Zeit sehr, sehr gut entwickelt und entfaltet hat, bis hin zu Themenstellungen in der Weiterbildung beziehungsweise auch in Transferformaten zum Thema künstliche Intelligenz, hat die Hochschule hier sehr, sehr gute Impulse oder gibt aus meiner Sicht sehr gute Impulse, die auch sehr gut nachgefragt sind, nicht nur im Bereich der Verwaltung, sondern im Bereich der Digitalisierung auch mit unseren Partnern, Partnerinnen hier im Wirtschaftsraum Ludwigsburg, natürlich diejenigen Unternehmen, die uns kennen. Ja, das muss man klar dazu sagen, oder die eingeladen werden und das Netzwerk ist entsprechend steigend. Und das ist sehr erfreulich aus meiner Sicht.
Jetzt stehen Sie ja, wenn man Ihre beeindruckende Vita liest, nicht im Verdacht, sich um Verantwortung zu drücken. Und Sie sind eine ausgewiesene Digitalexpertin, waren zuletzt für die Digitalisierung zuständige Präsidialsektionschefin im Bildungsministerium in Österreich und waren eben in der Übergangsregierung Bierlein von 2019 bis Jänner 2020 auch die Bildungsministerin. Wie froh sind Sie denn rückblickend, dass diese Zeit direkt vor Beginn der Pandemie zu Ende ging, weil ich glaube, als Bildungsministerin in der Pandemie wäre es auch durchaus eine anstrengende Zeit gewesen.
Ich glaube, die Pandemie ist für uns alle ein großes Lehrbeispiel, wie Dinge gut gelaufen sind oder wo sie auch eindeutig entgleist sind. Mhm. Also man erkennt natürlich an der Pandemie, dass es gerade zur Gestaltung des Gemeinwohls notwendig ist, diesen interdisziplinären Aspekt nie aus den Augen zu verlieren. Die Pandemie ist mit dem reinen Expertenwissen der Expertinnen und Experten im Bereich der Pandemie, des Medizinischen, nicht erfolgreich absolviert worden. Und ich glaube, wir wissen alle, wie die Lockdowns unser Leben beeinträchtigt haben. Gerade im Bereich des Bildungswesens hat es enorme Einschnitte für junge Menschen mit sich gebracht. Wir sehen das an steigenden Zahlen der psychologischen Belastung oder psychischen Belastung. Erst jüngst wieder ein Beispiel aus Österreich zum Zeitpunkt der Musterung, also wo man für den Einsatz dann im österreichischen Bundesheer ausgewählt wird, ist der Anteil derjenigen jungen Menschen, die psychische Belastung mitbringen, auf 50% gestiegen. Das ist alarmierend. Und wir merken das natürlich auch hier im hochschulischen Kontext, dass diese Zeit noch lange einen Schatten werfen wird, dass es höchstwahrscheinlich nicht davon auszugehen ist, dass uns ein derartiges Ereignis nicht wieder betrifft, beziehungsweise wir ja sehen, dass wir krisengebeutelt sind. Also gerade der Ukraine-Krieg direkt vor den Haustüren Europas oder auch mitten in Europa, wenn man so will, oder auch die Entwicklungen in Nahost tragen natürlich dazu bei, dass die Wahrnehmung für die jungen Menschen heute eine andere ist bezüglich ihrer Welt als vielleicht noch in meiner Jugend. So gesehen sind aktuelle Politikerinnen und Politiker nicht zu beneiden.
Ja. Herr Kopfschmidt, jetzt sind Sie seit 10 Jahren hier als Professor und haben dementsprechend auch diese ganze Transformation vielleicht der Studierenden auch mitbekommen. Würden Sie sagen, die Studierenden heute unterscheiden sich zu denen in ihrer Anfangszeit oder ist dafür die Zeit dann doch zu kurz?
Also grundsätzlich finde ich unsere Studierenden nach wie vor ganz tolle Studierende. Ich finde es sehr schön, mit ihnen zu arbeiten, weil unsere Studierenden so eine Art Gemeinwohlinteresse mitbringen. Mhm. Ich glaube, viele von ihnen treffen sehr bewusst die Entscheidung, jetzt für den öffentlichen Bereich zu arbeiten, dann dort auch später vielleicht sogar in ihrer Heimatgemeinde tätig zu sein. Sie bringen also eine gewisse Verbundenheit mit dem kommunalen Bereich auch schon mit. Viele arbeiten auch dann nicht nur in ihrer Heimatgemeinde, auch woanders, aber möchten sie engagieren, ja, in irgendwelchen Institutionen oder haben vielleicht sogar ganz konkret schon das Bild im Kopf, mal Bürgermeister, Bürgermeisterin zu werden. Und deswegen glaube ich, dass unsere Studierenden jetzt, egal ob das jetzt vor 10 Jahren oder heute ist, sich einfach dadurch auszeichnen, dass sie so ein gewisses Commitment auch zum öffentlichen Bereich mitbringen.
Mhm. Die Hochschule hier galt ja lange Zeit als die Bürgermeisterschmiede und viele Menschen, die hier absolvieren, landen dann auch tatsächlich in entsprechenden Amt und Würden. Wird da vielleicht ganz gerne mal auf den Frauenanteil eingehen, denn hier an der Hochschule ist er extrem hoch. Wenn man jetzt aber schaut, wie viele Bürgermeisterinnen wir im Land haben, ist es verschwindend gering. Also von den 1.101 Gemeinden in Baden-Württemberg werden insgesamt 96 weiblich geführt, also 8,7%. Wo verliert man sie vielleicht auf dem Weg, Frau Roskala, oder kommen die Studentin hier mit einem ganz anderen Ziel her?
Naja, wahrscheinlich beides. Also verlieren würde ich nicht unbedingt behaupten, dass wir sie verlieren. Wenn, dann vielleicht gewinnen wir sie noch eher. Aber das Thema, das Sie ansprechen, ist natürlich eindeutig auch das Image des öffentlichen Dienstes. Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist im öffentlichen Dienst ein sehr wichtiges Attraktivitätsattribut, aber das spricht die Geschlechter in der derzeitigen Wahrnehmung auch unterschiedlich an. Das bedeutet nämlich für Frauen oder zumeist Frauen, dass sie ihre Familie und ihren Beruf wunderbar vereinbaren können. Und das ist immer noch ein sehr tradiertes Bild, das wir hier vorfinden, wo man selbstverständlich dazu sagen muss, jeder darf sich sein Leben so gestalten, wie er oder sie es denn möchte. Aber wir stellen ja trotz allem fest, dass wir hier eine Verteilung der Familienarbeit oder auch der Pflegearbeit, der sozialen Arbeit haben, die eben noch das sehr tradierte Geschlechterbild aufweist. Wir sehen auch, dass wir von Anfang an, also von Beginn des Studiums, sehr engagierte junge Menschen dabei haben, die von Anfang an wissen, dass sie mehr wollen als die reine Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern dass sie ganz klar einfach auch Verantwortung übernehmen möchten oder beides. Und ich denke, in diesem Bereich, wo beides vorstellbar ist zu Beginn des Studiums, da haben wir wahrscheinlich auch die größten Möglichkeiten, entsprechend darauf einzuwirken und zu zeigen, wie kann man es denn vereinbar machen. Denn es ist ja mittlerweile durchaus auch so, dass auch junge Männer sich dafür interessieren, in ihrer Familie sichtbar zu sein oder entsprechend auch die Verantwortung mit zu übernehmen. Und ich denke, deswegen ist es für uns auch sehr, sehr wichtig aufzuzeigen, dass es erstens sehr viele junge Bürgermeisterinnen, weiblich, und Bürgermeister gibt, die in sehr jungen Jahren bereits Verantwortung bereit sind zu übernehmen. Das ist nicht selbstverständlich. Der jüngste Absolvent unserer Hochschule ist jetzt gerade 24 Jahre. Und dass es für all diese Personen ja ein Thema ist, künftig Familie und Beruf vereinbar zu machen. Und zweitens eben damit zu signalisieren, es ist möglich, in diesem Amt sich zu bewähren. Und was sind die Fragestellungen vielleicht für viele, die davon noch oder die davon abhalten? Das ist vor allem der Umgang in den sozialen Medien. Politiker-Bashing, also wie hält man das aus? Wie kann man sich hier gut positionieren? Aber dann auch ganz konkret, wie gestalte ich meine Familie im Kontext meines Berufs? Und da gibt es ja heute auch andere Möglichkeiten, als dass der Bürgermeister 24 Stunden vor Ort und präsent ist. Da sind auch andere Bilder heute in der Gesellschaft akzeptabel. Und ich denke, darauf hinzuweisen, wie man gerade mit solchen Fragestellungen umgehen kann, das kann die Hochschule natürlich sehr, sehr gut übernehmen.
Hält das Einzug in die Lehre? Also ich kenne es aus meiner Zeit, als ich an der PH studiert habe, da kriege ich natürlich fachlich auch und didaktisch einiges an die Hand, aber mir wurde nie gesagt, wie ich mit Eltern umgehen soll. Und so denke ich es bei Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern auch, dass man natürlich lernt, wie funktioniert Verwaltung und wie regle ich Dinge im Amt. Aber wie gehe ich mit den Bürgerinnen und Bürgern um, die jetzt plötzlich ja schon in den letzten Jahren einen anderen Ton angeschlagen haben? Also findet das hier auch Einzug in die Lehre?
Das findet statt. Wir haben die Vertiefung oder mehrere Vertiefungen, die im Hinblick auf Führungsämter konkret ausbilden, auch politische Kommunikation oder Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern. Da gibt es ganz konkret Vertiefungen für diejenigen, die sich das vorstellen können. Aber es gibt auch Veranstaltungsformate an der Hochschule, die zum Beispiel auf weibliche Führungskräfte abzielen oder weibliche Führungskräfte präsent machen. Aber für uns ist ja das volle Spektrum interessant. Also jede zu gewinnen, weil wir sie schlicht und ergreifend auf dem Arbeitsmarkt und fürs Gemeinwohl brauchen, jede und jede mit ihren jeweiligen Themenstellungen aufzufangen und zu sagen, es gibt Antworten auf deine Fragen und es lohnt sich, vielleicht in dieses kalte Wassergefühl zu springen, weil das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin ja immer noch ein wunderschönes ist, mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten, natürlich in Zeiten, wo es vielleicht krisenbedingt nicht ganz so angenehm ist, vielleicht abschreckend, aber gerade diese Zeiten brauchen ein starkes Gemeinwohl und braucht Menschen, die sich eben vorstellen können, hier Verantwortung zu übernehmen.
Herr Kupferschmidt, eins Ihrer Forschungsthemen ist die kommunale Wirtschaftsförderung. Wie würden Sie es einschätzen, in welche Beziehung stehen denn hier die Hochschule mit der Stadtverwaltung und den ansässigen Unternehmen? Also dieser Dreiklang, herrscht der? Und wenn ja, wie befruchtet er sich vielleicht auch oder bedingt sich zumindest?
Da würde ich erstmal einen Schritt zurückgehen, und die Hochschule und Wirtschaftsförderung steht ja erstmal in dem Sinn in der Zusammenhang, dass Wirtschaftsförderung oder Wirtschaftsfreundlichkeit auch ein Teil einer Ausbildung für angehende Verwaltungsbeamte, Beamtinnen sein muss.
Inwiefern?
Und das Vermitteln von Wirtschaftskompetenz spielt da eine Rolle. Also das Vermitteln von wirtschaftlichem Denken. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass jetzt unsere angehenden Verwaltungsbeamten, Beamtinnen eben auch Kompetenzen in betriebswirtschaftlichen, aber auch wirtschaftswissenschaftlichen, volkswirtschaftlichen Grundlagen erhalten, um ein Gespür dafür zu entwickeln, wie tickt jetzt das Verhältnis von Markt und Staat? Wo ist mal mehr Staat vonnöten? Wo ist mal weniger Staat vonnöten? Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass sie ein Verständnis entwickeln, welche betrieblichen Anforderungen oder welche besonderen Problematiken in den Betrieben, mit denen sie später mal zu tun hatten, bestehen. Ja, wir haben ja sowas wie allgemeine betriebswirtschaftliche Grundlagen auch, wo man mal so ein bisschen zumindest reinhört in, wie funktioniert eine Marketingabteilung, was ist eine Finanzierung, Also dass sie ja Kompetenzen wird, also erhalten. Und dann gibt es ja auch ein paar Dinge, wo jetzt Verwaltung und Wirtschaft auch sehr eng Hand in Hand gehen. Das ist mal, finde ich, der Finanzverwaltung, wo wir auch sehr viel Synergien haben. Mhm. Und da vermitteln wir natürlich auch entsprechende Kompetenzen. Wo sie auch zusammenkommen, ist im Bereich der praktischen Ausbildung. Mhm. Gerade im Bereich Kommunalverwaltung gibt es auch die Möglichkeit, dass unsere Studierenden eben in Betrieben der Privatwirtschaft Praktika machen. Das nehmen auch eine bestimmte Gruppe an Studierenden auch rege in Anspruch. Ich denke, das ist auch ein sehr schönes Zusammenkommen, wo innerhalb der praktischen Ausbildung stattfinden kann. Und dann sind wir natürlich als Hochschule hier in Ludwigsburg eben auch Bestandteil der Gesellschaft. Und ich glaube, wir entfalten auch eine Präsenz über Veranstaltungen, über unsere Aktivitäten, über die Professoren und Professorinnen, ihre Aktivitäten. Also ich denke, da gibt es viele Anknüpfungspunkte.
Ja. Es ist ja auf jeden Fall sinnvoll, sich eben in der Verwaltung natürlich auch mit den ansässigen Unternehmen auszukennen. Wenn Sie jetzt sagen, Studierende besuchen die auch, machen da vielleicht gar Praktika. Wie gewährleisten Sie denn, dass diese Studierenden, wenn sie hier mal fertig sind und absolviert haben, in der Verwaltung bleiben und dann nicht doch sagen, ah, vielen Dank für die nette Ausbildung, aber ich gehe jetzt doch in die Privatwirtschaft?
Also unsere Absolventen sind nicht gezwungen, jetzt in die Verwaltung zu kommen.
Aber es wäre ja wünschenswert, oder? Also das Land bildet sie ja dafür auch aus.
Also bisher ist das Problem ja, ich aufgrund der Arbeitsmarktsituation auch nicht jetzt in massiver Auswirkung aufgetreten. Mhm. Also unsere Studierenden, der biografische Weg ist schon der, dass sie in der Verwaltung landen. Und da gibt es eigentlich auch keine Problematik, dass hier irgendwelche Abwerbung stattfindet. In der Finanzverwaltung ist vielleicht ein bisschen anders. Aber jetzt im Bereich der Kommunalverwaltung, also ist dieses Problem nicht relevant.
Also die Bleibequote ist durchaus zufriedenstellend.
Ja.
Frau Roskeler, Sie haben vorhin die Digitalisierung schon anklingen lassen. Da wollte ich gerne nochmal kurz ein bisschen vertiefend reingehen. Wie gut sind denn die Verwaltungen in Baden-Württemberg aufgestellt hinsichtlich der Digitalisierung und dem, was da jetzt vielleicht an Transformation noch auf Sie zukommt?
Unterschiedlich. Mhm. Unterschiedlich gut. Ich denke, was ja moniert wird, ist so der mangelnde gemeinschaftliche Zugang. Ja. Es kämpft jeder so ein wenig auf seinen Fronten, das Land auf seinen Fronten anders als die Kommunen, mit anderen Instrumenten, mit anderen Anbietern. Das ist, denke ich, ein Thema, das hier dazu mit beiträgt, warum man nicht rascher vom Fleck kommt. Und dann hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr vieles dazu getan, der Wille ist gegeben, aber Deutschland ist im Vergleich zu meinem Heimatland Österreich ja schlicht und ergreifend aufgrund der Größe schon vor ganz andere Herausforderungen gestellt, nämlich Digitalisierung braucht bis zu einem gewissen Grad einheitliche Standards, auch zentralere Zugänge als ein Föderalstaat jetzt per se akzeptiert. Mhm. Und das sind natürlich Themenstellungen, warum es hier so besonders schwierig ist. Ich denke, das Thema ist bestens bekannt, erkannt und auch Lösungsvorschläge liegen auf dem Tisch. Es kostet einfach wahnsinnig viel Geld, in der Digitalisierung vernünftig vorwärts zu kommen, und es braucht die entsprechende Humanressource. Und das sind eher die Themenstellungen, an denen es vielleicht scheitert. Und den koordinierten Zugang, zum Beispiel, dass nicht das Land und die Kommunen sich mit unterschiedlichen Anbietern jeweils auf die Suche einer sicheren KI-Umgebung zum Beispiel begeben, sondern das vielleicht gemeinschaftlich probieren. Das wäre so ein großer Wunsch oder auch eine Bitte, wo wir auch als Hochschule betroffen sind, weil wir natürlich unsere Studierenden mit den anwendungsbezogenen Kompetenzen ausbilden, die sie brauchen. Und gerade das ganze Thema Large Language Modelle und wie können wir sie nutzen, um vielleicht auch das Verwaltungsverfahren oder Handeln zu vereinfachen, gerade dort, wo große Textsorten gefragt sind, wo Standardbescheide, Standardantworten, Standardbeantwortung von der statistischen bis hin zur Landtagsanfrage gefragt sind, da gibt es ja ungemeine Möglichkeiten mit KI, aber hier brauchen wir geschützte Umgebungen, wo wir versuchen können, wo wir testen können, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung. Und das ist bis zu einem gewissen Grad einfach schwierig, sagen wir so. Ja. Mit Entwicklungspotenzial aber auch versehen. Also da ist schon Licht am Ende des Horizonts.
Mhm. Na, also ich stelle es mir auch schwierig vor, das in die Lehre umzusetzen, weil wie bereitet man die Studierenden auf eine Verwaltung vor, die ja eben sich im Wandel befindet? Stichwort KI. Datenschutz, Agilität, also alles, was man ja lehrt, ist fast schon wieder veraltet, wenn sie dann hier absolviert haben. Also wie kriegt man das in den Lehrplan übertragen, diese Zukunftsthemen hinzubekommen.
Ja, das gilt ja grundsätzlich. Also das alles, was Sie sagen, gilt ja für jeden Informatiker, Informatikerin, für jedes technische Studium per se. Also natürlich sind wir hier dem entsprechenden technologischen Wandel unterworfen. Das ist aber per se nicht das Problem, wenn wir versuchen, generisch und generalistisch zu bleiben. Also wir sind stark anwendungsorientiert, aber wir möchten deswegen trotzdem nicht jede einzelne Anwendung, die derzeit in den Kommunen aktuell ist, genauso im Lehrplan verankern, sondern eher die generischen Zugänge. Also was sind die verschiedenen Ansätze, die es da so gibt? Die Digitalisierung ist ja auch nicht von heute auf morgen vom Himmel gefallen, sondern hat sich lange schon angekündigt durch Big Data, durch Cloud Computing, durch Register, durch verschiedenste Möglichkeiten, die sich hier technologisch entwickelt haben, und genau in dieser Hinsicht kann es weitergehen. Ja. Was wir aber dennoch brauchen, ist zum Beispiel ein gesicherter Zugang oder das Wissen, mit welcher KI-Anwendung möchten in Zukunft die Kommunen bzw. das Land, und da eben unterschiedlich leider, arbeiten, und wo können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt einklinken, ja, weil wir können natürlich, es gibt Initiativen, dass die Hochschulen zum Beispiel BW-ChatGPT nutzen, ja, also da könnte man sich einbringen, aber für uns als Verwaltungshochschule ist es im Unterschied vielleicht zu Hochschulen mit eher technischer Ausrichtung nochmal besonders wichtig, weil wir sehr, sehr rasch im Bereich der sensiblen Daten unterwegs sind. Ja. Mhm. Jetzt kann man zum Beispiel einen Standardbescheid erproben, indem man die gesamte Landesgesetzgebung oder die Verordnungen mal einspeist und den Prompt für einen Standardbescheid dann mitgibt. Das geht ohne personenbezogene Daten. Aber um das Ganze konkreter zu machen, sind wir sehr, sehr rasch dann eben in einem Umfeld, wo wir schon mit sensiblen oder eben auch personenbezogenen Daten arbeiten müssen. Und da ist die dringende Bitte, Aufforderung, Appell, unser Wunsch, wo wir auch im Gespräch sind, wir brauchen hier rasch die Sicherheit, mit welchen Zugängen können wir arbeiten, um das tatsächlich dann auch im größeren Stil in die Lehre reinzubringen.
Ja. Das heißt, an wen genau richtet sich der Appell?
Wir sind sowohl mit den entsprechenden Landesministerien hier im Austausch, mit dem Staatsministerium, mit den entsprechenden Servicierern der Kommunen, also mit ComOne zum Beispiel im Austausch, sind ja auch in einem sehr guten Austausch, aber hier, sagen wir, hängen wir natürlich davon ab, dass die gesamte Entwicklung mit den Investitionssummen, die hier gesprochen werden, rascher vonstatten gehen könnte.
Ja, rasch wäre häufig gut und sinnvoll. Jetzt ist die Verwaltung aber oft vom Gegenteil geschlagen oder damit irgendwie konfrontiert. Herr Kupferschmidt, Sie forschen auch zum Thema Bürokratieabbau und sind auch Mitglied im Netzwerk Bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau, also ein Dialogformat sozusagen, aus dem Impulse von der Forschung an die Politik gehen, gerade zu diesem Thema. Wie sind wir denn dorthin gekommen, wo wir heute sind, also in der Bürokratie? Wie kann man das noch sagen? Wie viele Gesetze, Verordnungen, Regeln, Erlasse kommen im Jahr dazu und wie viele vielleicht sogar wieder weg?
Ja, das ist natürlich eine Frage, normalerweise bis 90-Minuten-Format des Professors. Ja. Im Bürokratieabbau ist es, ich würde es mal, um es zumindest mal ganz grundsätzlich zu umschreiben, ja, wenn wir über Bürokratie sprechen, ja, dann kommt man als jetzt gerade aus der Privatwirtschaft manchmal so zu, warum geht es nicht einfacher mit dem Abbau, ja? Und ich glaube, Bürokratie ist einfach ein komplexes Phänomen und das sollte nicht entschuldigend, sondern erklärend sein. Wenn ich als Unternehmer sage, ich möchte 10% weniger Kosten haben, dann weiß ich gleich, über was ich spreche. Wenn wir sagen, wir wollen 10% weniger Bürokratie haben, ist es deutlich schwieriger, dann gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Wo fangen wir, wo setzen wir da an? Es gibt ein schönes Zitat von Ministerpräsident Kretschmann. Der hat mal gesagt, ja, beim Thema Bürokratieabbau kommt man mit allgemeinen Überschriften nicht weiter. Das wäre eine Kernarbeit. Und da kann man dem Zitat schon viel abgewinnen. Es ist so, dass man, wenn man mal ans Klein-Klein denkt im Bürokratieabbau, da eine Norm abzuschaffen oder da zu vereinfachen, dass man sich da auch sehr schnell in diesem Klein-Klein verlieren kann. Und dieses Klein-Klein, ja, die eine Norm, die ich da abschaffe, betrifft vielleicht nur einen ganz bestimmten Unternehmenskreis, aber ganz andere sind davon eben nicht betroffen. Das ist mir die eine, finde ich, Dimension in diesem Klein-Klein, die das schwer macht. Und die andere Dimension ist aber, dass es vielleicht auch, wenn man ein bisschen eher BWL-Sprech bringt, ja, top-down, vielleicht auch mehr Anstrengungen, mehr Commitment erfordert, dass eben aus dem politisch-institutionellen Raum, ja, mehr Verpflichtung, mehr Commitment auch da ist, nachhaltig Bürokratieabbau zu machen über ordentliche oder über stärkere Regelbindung. Mhm. Ja, also zum Beispiel sowas, wir wollen jetzt tatsächlich 10% des Bürokratieaufwands in der Branche X bis zum Jahr Y abbauen. Wir beobachten im Bürokratieabbau eher sehr viele, sag ich mal, einzelne Programme. Es passiert wahnsinnig viel, das muss man einfach sagen. Es ist viel besser, als man so in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal vielleicht wahrnimmt. Aber es ist sehr selektiv. Mhm. Ja, wir haben da ein Programm und dort etwas. Und das macht es schwer, ja, Bürokratieabbau so als gesamten Effort zu begreifen. Und da wäre jetzt quasi ein Metadesign einer stärkeren, regelgebundenen Entbürokratisierung vielleicht auch ein Schritt, um mehr Verpflichtungen in der Politik zu einem nachhaltigeren Abbau zu erreichen.
Können Sie es konkreter machen, greifbarer? Weil, wie Sie es sagen, in der öffentlichen Wahrnehmung denkt man immer, eigentlich passiert gar nichts. Und so geht es mir auch. Also ich habe das Gefühl, mit der Bürokratie verhält sich wie mit dem Klima. Es gibt Menschen, die forschen dazu und einmal im Jahr bringen die einen Bericht raus und dann haben wir 2 Minuten in der Tagesschau dazu. Und alle sagen schlimm, 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 wir müssen was machen und dann hört man ja nichts, bis der nächste Bericht wiederkommt und alles gleich, nur ein bisschen schlimmer.
Ja, ein schönes konkretes Beispiel dafür ist zum Beispiel das Wirken der Bürokratiebremse. Mhm. Es gibt seit 2015 eine ganz tolle Regel auf Bundesebene, dass quasi, wenn eine Regelung mit mehr bürokratischem Aufwand neu dazukommt, muss an anderer Stelle Aufwand entlastet werden. Also eine Regel, die total charmant ist, ja, und auch einfach zu verstehen. Aber diese Regel entfaltet zum Beispiel noch nicht eigentlich die Power und Performance, die, sag ich, mit sich bringen könnte.
Es funktioniert. Aber wird das gemacht?
Genau, die ist in der Anwendung und es gibt auch viele, viele Regelungsvorhaben, die von dieser Bürokratiebremse auch im Prinzip betroffen sind. Aber dieses Instrument schöpft nicht sein ganzes Potenzial aus, weil zum Beispiel dann von der EU-Ebene ein Aufwand kommt, der dann eben konterkariert, was jetzt wenn möglicherweise auf Bundesebene schon eine entlastende Maßnahme getroffen worden ist, die konterkariert worden ist von mehr Aufwand eben auch von der europäischen Ebene. Das sind so Instrumente, die eigentlich ganz viel Power haben könnten, die aber noch nicht so ganz am Ende der Fahnenstange entwickelt sind und die vielleicht zu einer stärker verpflichtenden, zu einer stärkeren Regelbindung im Bürokratieabbau auch beitragen könnten.
Wie viel haben wir denn da selber in der Hand auf den verschiedenen Ebenen? Also wenn man jetzt mal kommunal überlegt, Länderebene, Bundesebene und EU, also wie viel kann denn eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister für die eigene Kommune am Ende entscheiden?
Das ist wieder dieses Thema, über was sprechen wir beim Thema Bürokratieaufbau. Mhm. Ich würde mal so sagen, jeder hat was in der Hand. Bei den Kommunen ist es sicherlich nicht so, dass jetzt quasi sehr viel Hebel entsteht über die Normen, die sie erlassen können, aber es entsteht ein Hebel über den Vollzug. Mhm. Ja, also ein Bauantrag, der jetzt, sag ich mal, wo man sehr als Unternehmer mit der Kommune zu tun hat, ich glaube, da macht der Ton auch schon ganz viel Musik und trägt dazu bei, ein ganz anderes Bürokratieempfinden zu haben, obwohl jetzt die Kommune A und B genau den gleichen Prozess bearbeiten. Auf Landesebene wird es dann schon ein bisschen mehr, was das Thema Legislative in Bürokratie, also wirklich das Erlassen von Gesetzen und Normen anbelangt. Aber natürlich hat der Bund und EU am meisten, was die Anzahl der Normen anbelangt, am meisten jetzt quasi Verantwortlichkeit, Zuständigkeit. Aber wie gesagt, ich denke, jeder, auf jeder Ebene unseres Mehrebenensystems ist Potenzial da, unbürokratischer und wirtschaftsfreundlicher zu handeln.
Ja. Ich nutze die Gelegenheit jetzt gerne noch, wenn ich Sie beide mal hier habe, was zu fragen, was mich seit Jahren schon persönlich einfach interessiert. Und zwar mit den Posten der Ministerinnen und Minister. Da gibt es ja die Menschen, die diese Posten begleiten, die eher vom Sujet herkommen, vom Fach, und es gibt die Menschen, die kommen von der Verwaltung. Also wenn man jetzt mal überlegt, Ursula von der Leyen, bevor sie EU-Kommissionspräsidentin wurde, war sie in Deutschland zuerst Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dann für Arbeit und Soziales, dann Verteidigungsministerin und dann war sie in Brüssel. Jetzt als Gegenbeispiel vielleicht sowas wie Karl Lauterbach, weiß ich jetzt nicht, wie gut er oder wie inwieweit er Verwaltung vorher schon kannte und konnte, aber er kommt vom Thema, also er ist Arzt und Frau Roskela, Sie sind ja in mehrerlei Hinsicht da die richtige Person, zu fragen, denn sie waren auch Ministerin, aber nicht so, wie man meistens Ministerin wird, sondern sie waren in einer sogenannten Experten- oder Beamtenregierung. Das heißt, man hat sie geholt, weil man sie gebraucht hat und nicht, weil es eine politische Entscheidung war unbedingt. So interpretiere ich das zumindest. Aber was würden Sie beide denn einschätzen, wer ist besser geeignet für diesen Posten? Nachdem wir jetzt ja wirklich zwei MinisterInnen auch haben, die aus der Wirtschaft kommen. Also ich meine, unser Digitalminister war ja nicht mal Parteimitglied, als er berufen wurde.
Ja, ich würde mal sagen, Sie brauchen eine gesunde Mischung. Die gesunde Mischung ist überall von Vorteil. Egal, wo Sie hinschauen, auch im Unternehmen, ist die gesunde Mischung an verschiedenen Kompetenzen immer das Beste. In jedem Gemeinwohl ist es das Beste, weil verschiedene Perspektiven zum Ausdruck kommen. Und die Quereinsteiger haben es in der Politik zumeist deswegen so einfach, weil sie weder die politischen Spielregeln beherrschen, noch den Verwaltungsapparat an Spielregeln beherrschen, den sie unter sich haben und dessen sie sich bedienen könnten. Und das ist schon mal etwas vom Wichtigsten, dass man den Apparat an Experten, den so ein Ministerium mit sich bringt, dass man den nutzt und sich davon nicht abkoppelt. Das ist so das oft ein Thema, das man so auf politischer Ebene wahrnimmt. Und mir kommt es hier in Baden-Württemberg, wenn ich ganz ehrlich sein darf, etwas entspannter vor als in Österreich, ja, weil wir bei aller Vergleichbarkeit dann doch sehr unterschiedlich sind in den Systemcharakteristiken. In Österreich verpolitisiert der Apparat zunehmend und das ist für die sachorientierte Lösungsfindung nicht unbedingt das Beste. Mhm. Also Sie brauchen einfach, sag ich mal, in den Ministerien zumindest so ein, wenn man es zu Neudeutsch bezeichnen kann, einen Honest Broker fürs öffentliche Gemeinwohl, fürs öffentliche Interesse. Und da gibt es natürlich sehr viel Verbesserungsmöglichkeit, wie man verschiedenste Interessensgruppen einbringt, wie der Ton sich verbessern könnte, das hat der Herr Kupferschmidt ja schon ausgeführt, wie die gesamte Kommunikation eines Ministeriums von diesem Beamtensprech vielleicht auch stärker in Richtung Lösungsorientierung, in Richtung Bürgerorientierung gehen kann. Aber dass man hier ein sehr hohes Expertenwissen grundsätzlich an meinem Ministerium vorrätig hat, dessen sollte man sich als Politiker immer bewusst sein und sich davon nicht abkoppeln. Und den reinen Berufspolitiker oder wenn es den überhaupt gibt, der hat natürlich seinen Vorteil, weil er die politischen Spielregeln kennt und weil er dann besser in der Lage ist, auch bestimmte politische Lösungen herbeizuführen, als jemand, der hier natürlich, sagen wir, Parteipolitik nicht beherrscht oder in dieses Netzwerk nicht eingebunden ist. Mhm. Also sie brauchen von jedem etwas und das gute Zusammenspiel. Und ich denke, was der Bürger ja nicht gutiert, ist am ersten so diese Rivalitäten zwischen den Parteien, wo man die Wahrnehmung hat, es geht nicht mehr um die Lösungsorientierung für den Bürger, für die Bürgerin, sondern es geht eigentlich nur mehr um parteipolitisches Gezänke. Mhm. Und alles andere ist eine gute Mischung, die aus meiner Sicht im besten Fall gut funktioniert.
Ja. Würden Sie sich dem anschließen?
Als Volkswirt bin ich ohnehin immer für den freien Wettbewerb. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Bürgermeister, Bürgermeisterinnen denke, bei der ja so eine ähnliche Problematik man sich ja auch oder Frage ich auch stellen könnte, also muss jetzt ein Bürgermeister bei uns ausgebildet sein? Natürlich nutzen wir das gerne, diese Zahl, dass zwei Drittel der Bürgermeister, Bürgermeisterinnen bei uns ja eigentlich also unsere Absolventen sind. Aber es gibt ja offenbar auch das andere Drittel, die quasi als Quereinsteiger funktionieren. Und ich glaube, wenn der Bürger, die Bürgerin dann zum Entschluss kommt, den Besten gewählt zu haben für das Amt, dann sind wir doch bei einem guten Ende angelangt.
Ja, wir nähern uns auch dem Ende der heutigen Folge. Eine Sache wollte ich vorher auch noch unterbringen, weil es bei uns jetzt in der Stadt darum geht, die Verpackungssteuer. Und Herr Kupferschmidt, Sie haben 2023 da schon einen Beitrag zu veröffentlicht mit dem Titel "Ist die Verpackungssteuer die neue Hundesteuer?" Das fragten Sie sich damals. Und jetzt haben wir natürlich das Beispiel aus Tübingen, die das 2022 schon eingeführt haben. Konstanz hat es seit Anfang diesen Jahres. Freiburg macht es ab nächsten Jahr. Und unser Gemeinderat stimmt jetzt dieser Tage im Sommer darüber ab, ob wir es auch kriegen. Was ist Ihre Meinung oder Ihre Forschung dazu? Mhm. Ist das sinnvoll? Bringt das was? Und wenn ja, wem und warum
sollten wir das kriegen? Verpackungssteuer ist ja ein schönes Thema, weil auch viele Kommunen in Baden-Württemberg gerade nachdenken, Verpackungssteuer einzuführen. Es ist so, die Verpackungssteuer hat wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Sie wird, glaube ich, überschätzt in ihrer Wirkung, dass sie tatsächlich jetzt durch die Besteuerung jetzt ein Konsumentenverhalten weniger Einweg, mehr Mehrweg zu benutzen. Ich glaube, das wird überschätzt. Ja, das kann eine Steuer allein nicht bewirken. Auf der anderen Seite muss man aber auch anerkennen, dass Kommunen tatsächlich jetzt ein konkretes Problem haben mit Müll im öffentlichen Raum, der vor allem eben aus so Einwegsachen entsteht. Und dass sie wenig Pfeile im Köcher haben. Ja, und die Verpackungssteuer wäre jetzt quasi ein Instrument mehr, um konkret lokal zu handeln. Die Wirkung ist vielleicht begrenzt, aber jetzt umweltökonomisch, umweltpolitisch ist sie kann ein Ergänzinstrument sein. Sie fällt ein bisschen, finde ich jetzt gerade, weil wir über Bürokratieabbau gesprochen haben, aus dem Rahmen, ja, wo wir eigentlich über weniger Bürokratie sprechen. Eine Verpackungssteuer wäre jetzt eine nicht unbedingt bürokratiefreie Lösung.
Ja.
Das würde ein bisschen anachronistisch wirken. Aber ja, letztendlich, die Kommunen müssen das entscheiden können, ob sie jetzt quasi die Nachteile in Kauf nehmen, um quasi umweltökonomisch, umweltpolitisch vor Ort aktiv zu werden. Oder eben zu sagen, gut, wir können das auf einem anderen, vielleicht bürokratieärmeren Weg erreichen. Vielleicht gäbe es da auch Möglichkeiten, eben das weniger Bürokratie steigernd zu erreichen. Ja.
Das heißt, wir bleiben gespannt, wie sich der Gemeinderat entscheidet. Also Tübingen hat immerhin 1 Million in die Kassen gespült. Das Mehrweg hat sich vervierfacht, der Müll entsprechend reduziert. Wir bleiben gespannt und sind am Ende des Podcasts und ich beschließe ihn immer mit drei Fragen, die so ein bisschen persönlich, halb beruflich sind und die ich gerne noch an Sie stellen würde, Frau Rauskeller. Wie verbringen Sie denn in aller Regel Ihre Mittagspause?
Ich lese Nachrichten an meinem Schreibtisch und esse nebenher einen mehr oder weniger gesunden Snack.
Ja. Hier aus der Cafete oder mitgebracht?
Meistens mitgebracht, weil meine Frau hier hervorragend für mich sorgt.
Ja. Und Herr Kupferschmidt?
Wenn ich hier bin, gehe ich gerne in unsere Cafete und freue mich immer, wenn ich bekannte Gesichter treffe.
Ja. Was ist denn, Frau Rauskeller, Ihr Lieblingsort in Ludwigsburg?
Tja, um ganz ehrlich zu sein, die Hochschule.
Ja, ach, das ist ja fantastisch.
Da komme ich sowieso regelmäßig und bin auch gerne hier.
Es ist ja auch ein lauschiges Plätzchen hier am Rande des Favoriteparks. Und Herr Kupferschmidt, wo halten Sie sich am liebsten auf hier in der Stadt?
Ja, das ist natürlich die familiengerechte Antwort. Also unsere Kinder lieben zum Beispiel die Kürbisausstellung und das Schloss.
Vielen Dank. Und abschließend noch, welchen Satz hören Sie am häufigsten in Ihrem Job?
Also ich höre sehr häufig den Satz, ist das klausurrelevant?
Ja. Und wie ist die Antwort meistens?
Alles ist klausurrelevant auf eigene Verantwortung.
Ja. Ich habe noch keine interne Statistik dazu aufgestellt, um ehrlich zu
sein.
Aber
gefühlt? Ja? Also gibt es einen Satz, der Ihnen immer wieder
keiner, der mir so, also und das ist der beste Hinweis, also weil man da meistens sehr aus dem Bauch antwortet. Kein Satz drängt sich besonders hervor. Ja?
Dann bleibt ja
muss
auch nicht
der Antwort schuldig bleiben.
Und, absolut. Genau. Und zeugt von einem sehr vielfältigen Arbeitsalltag.
Ausgeglichenen Job, genau.
Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in selbigen, Iris Rauskeller, und vielen Dank, Frank Kupferschmidt.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
L-Business. Ludwigsburger Wirtschaft im Fokus. Der Podcast der Wirtschaftsförderung der Stadt Ludwigsburg, präsentiert von der SWLB und produziert von Highscore Digital, der Digitalagentur des Medienhauses Ungeheuer und Ulmer.